freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf. Ich freue mich, dass ich die Einladung bekommen habe, dass ich heute Morgen mit euch die Bibel aufschlagen darf und dass wir dort graben dürfen und schauen dürfen, was kann Gott, was will uns Gott heute Morgen sagen. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hierher gekommen bist, ob du mit einer großen Erwartung gekommen bist. Vielleicht hast du heute Morgen schon, als du dich hingesetzt hast, ein Gebet gesprochen und hast gesagt, Herr Jesus, bitte sprich zu mir. Habt ihr das gemacht? Bestimmt habt ihr das gemacht. Ich von meiner Seite, ich würde gerne nochmal ein Gebet sprechen. Und ich würde das gerne nochmal ganz deutlich formulieren. Sprich du selber zu mir, auch wenn ich die Predigt halte, denn ich halte sie mir selber auch. Aber Herr, sprich auch zu uns allen, allen, die diese Predigt jetzt hören. Soweit das möglich ist, lasst uns aufstehen dazu. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen. Und wir danken dir vor allem, dass du auch da bist. Und wir danken dir, dass du reden wirst. Du bist kein stummer Gott. Du bist ein lebendiger, ein sprechender Herr. Und wir sagen das heute Morgen. Ich sage das, wir alle sagen das. Herr, rede du. Wir wollen das hören, wir wollen das spüren, wie du unser Herz erreichst, wie du uns an der Hand nimmst und weiterführst. Und wir danken dir, dass du hier bist. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Ich habe heute Morgen, stimmt nicht, ich habe in der Woche ein Gespräch gehabt mit Willi, mit eurem Pastor, einer eurer Pastoren. Und ich habe ihn gefragt, hast du was dagegen, wenn ich mir einen Kaffee mache heute Morgen? Und er hat gesagt, ach, du kannst machen, was du willst. Deswegen habe ich mir jetzt so eine Kaffeemaschine mitgebracht. Es war schon schwer die letzten Wochen, die letzten Monate. Corona war schwer, für Gemeinden ist es schwer, so viele Sachen zu organisieren. Und es ist gut, wenn ich mir hier einen Kaffee mache. Aber ihr schaut alle so ein bisschen komisch, oder? Das ist mein Kaffee, okay? Ich mache mir meinen eigenen Kaffee, ich habe leider nur eine Kapsel dabei. Wie ist es denn eigentlich, wenn wir unser Leben anschauen? Also den Kaffee, wie ich ihn mir jetzt gerade mache, der ist genauso, wie ich mir den vorstelle. Der ist heiß, der ist schwarz und stark. So möchte ich den Kaffee haben. Manchmal sind wir in unserem Leben so, dass wir genauso einen Lebenskaffee auch haben wollen. Und dann gehen wir in so einen Kaffee rein und sagen, ja, ich wünsche mir gerne ein Latte Macchiato mit ein bisschen Zucker. Und dann bekommst du das. Ist das im Leben auch so? Dann sagst du zu demjenigen hinter der Theke, ich wünsche mir gerne ein glückliches Leben, ein bisschen Luxus, viel Geld. Bekommst du das? Oder du sagst dorthin, ich wünsche mir ein gesundes Leben und bis zum Alter hin dann auch eine glückliche Ehe und alles wird gut funktionieren. Bekommst du das? Und dann plötzlich kommt die Krankheit. Und plötzlich kommen die Probleme, plötzlich kommt Corona und alles ist komplett durcheinander. Wie wäre das, wenn es so wäre, dass man sich seinen Kaffee bestellen kann, sein Leben bestellen kann wie einen Kaffee? Ich glaube, wir würden alle zu diesem Kaffee hinrennen. Und wir würden dort unser Lebenskaffee bestellen. Aber es funktioniert nicht so. Denn es kann sein, du bestellst deinen Lebenskaffee und du sagst, ich hätte gern eine gute Rente und eine glückliche Ehe, bis ich dann halt irgendwann beim Herrn bin. Und das Ergebnis, das, was du bekommst, ist eine Inflation. Du hast dein Geld bei der Börse vielleicht verloren und du hast Eheprobleme. Oder du bist jung und du sparst und du denkst an dein Leben und du planst dein Leben und sagst, erst mache ich ein Uni-Studium und dann plane ich, dass ich meine Familie gründe. Und dann gehst du zum Arzt und dann heißt es herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Das Uni-Studium kommt danach. Solche Dinge passieren in unserem Leben. Wir möchten heute Morgen in die Bibel hineinschauen und den König David uns anschauen. Denn der David hatte auch seine Vorstellungen, wie sein Leben gelingt. Und er merkt, dass sein Leben nicht so gelingt. Und ich habe jetzt so ein paar Dinge mal erzählt von Umständen, die passieren können. Aber da gibt es ja noch viel, viel mehr. Wie ist das, wenn ich bei meiner Arbeitsstelle bin und dann ist ein Arbeitskollege, der so eklig wird zu mir, dass ich es fast nicht mehr aushalte? Wie ist das, wenn die Beziehungen so schwierig werden und ich habe den Eindruck, der lügt, was das Zeug hält? Und dann ist er auch noch gottlos und er schimpft über mich, wenn ich vielleicht in die Gemeinde gehe und an Jesus Christus glaube. Ich möchte mit euch in den Psalm 5 hineinschauen und wir werden dort sehen, dass der König David eine ganz bestimmte Strategie hat, in seinem Leben mit diesen Problemen umzugehen. Und ich möchte euch an der Hand nehmen, denn ich glaube, dass diese Strategie, die der König David hat, heute genauso funktioniert. Es sind 5 Dinge, die der König David macht, um mit den Schwierigkeiten, mit dem Kaffee seines Lebens, den er eigentlich nicht bestellt hat, zurechtzukommen. Seid ihr bereit, das mitzunehmen? Ich möchte versuchen, euch Stück für Stück, einen Schritt nach dem anderen, mit euch weiterzugehen und zu schauen, was entwickelt sich in dem Leben von David, was entwickelt sich seelsorgerlich in ihm und was verändert sich dann in seiner Beziehung und auch in seinen Emotionen und auch in seiner Art und Weise, wie er das Leben sieht. Seid ihr bereit für den Vers 1 in dem Psalm Nummer 5. Ich möchte mit euch die ersten paar Verse lesen, die ersten 4 Verse, und wir sehen dort das Erste, was der König David macht. Ein Psalm Davids vorzusingen zum Flötenspiel, das kriege ich jetzt nicht hin. Eine Flöte habe ich zu Hause gelassen, aber ich lese es euch einfach. Herr, höre meine Worte, merke auf mein Seufzen, vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott, denn ich will zu dir beten. Herr, früh willst du meine Stimme hören. Früher will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Wenn man genauer in diese Worte hineinschaut, dann merkt man, dass der König David einen Entschluss gefasst hat. Der hat den Entschluss gefasst, ich möchte zuallererst beten. Bei all dem, was in seinem Leben passiert, mein erster Schritt ist das Gebet. Und damit fängt er auch diesen Psalm an. Wenn man genauer mal hinschaut, und ihr seht ja die Worte hier hinter mir auf der Leinwand, dann merken wir, dass er dort eine ganze Reihe von verschiedenen Worten benutzt. Er benutzt dort für sein Gebet zum Beispiel meine Worte, meine Rede, mein Schreien, meine Stimme, mein Anbeten. Und dann benutzt er andere Worte, wie Gott antwortet. Er hört, er merkt auf und er vernimmt. Und dann sind dort Worte, Herr, höre meine Worte und merke auf mein Seufzen. Hast du im Gebet schon mal geseufzt? Ach Herr, das ist so schwer. Was soll ich denn jetzt machen? Seufzen ist eigentlich etwas, was tief aus deinem Herzen rauskommt. Sonst ist es nur ein Gestöhne. Aber etwas, was tief aus deinem Herzen rauskommt, was so ein stilles Sinnen, so ein stilles Sehnsucht ist. Gott, hilf mir! Hilf mir! Ich weiß nicht mehr, wie ich da weitergehen soll. Merke doch auf mein Seufzen. Merke auf die Gedanken von meinem Herzen. Leg sie auf eine Waage und beurteile das. Merke auf mein Seufzen. Und wisst ihr, so ein Gebet, wenn jemand so mit Gott anfängt zu beten, da sind die Tore alle offen bei Gott. Denn Gott schaut nicht auf das Äußerliche, er schaut auf das Innere. Gott schaut auf unser Herz. Das ist ein Gebet, das durch die Wolken dringt. Und es kann sein, bei solch einem Seufzen, dass gar kein Wort gesagt wird, weil das ein Seufzen des Herzens ist. Da ist der David vielleicht und er spricht gar kein Wort, aber sein Gebet ist schon längst bei Gott angekommen. Weil Gott da hört. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass man in einer Gebetszeit viele Worte macht und man redet und redet und redet, aber das Herz ist gar nicht dabei und Gott auch nicht. Gott hat sich da vielleicht verabschiedet. Wir brauchen diesen Geist des Gebetes. Keine Scheingebete, sondern eine Herzensandacht. Und wenn David hier mit dem Kaffee seines Lebens zurechtkommen will, mit den Dingen, die so schwierig laufen, das Erste, was er macht, ist, er betet. Spurgeon hat zu diesem Vers Folgendes gesagt. Mit dem Beten sollten wir anfangen, ehe wir niederknien, und wir sollten nicht damit aufhören, wenn wir uns von den Knien wieder erhoben haben. Wir sollten vorher schon die Herzenshaltung haben. Herr, da ist so viel Not, und jetzt komme ich zu dir und dann formuliere ich mein Gebet. Und wenn ich mein Gebet formuliert habe, dann stehe ich auf und dann warte ich darauf, was Gott macht. Vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott, denn ich will vor dir beten. So sagt er. Er wendet sich direkt an Gott. Es ist vielleicht 5 Monate her, da waren wir als Familie miteinander essen. Eine schöne Sache, wir waren beim Inder, haben echt eine gute Zeit sonntags gehabt. Und unsere Tochter, 22 Jahre alt, erzählt, was sie so die letzten Monate gemacht hat. Und erzählt von einem jungen Mann. Und wir denken, ja, ist ja alles wunderschön und so. Und als wir dann fertig sind, gerade bezahlt haben, gerade aufstehen, schaut sie uns an und sagt, übrigens, Raphael ist nicht ein Freund, er ist mein Freund. Dieser eine Buchstabe, dieses M, hat alles neu definiert. Alles war danach anders. Und der König David sagt hier, vernimm mein Schreien, nicht ein König und nicht ein Gott, sondern mein König, mein Gott. Wie reagierst du, wenn die Schwierigkeiten in dein Leben reinkommen? Hast du einen König und einen Gott? Ist es ein Gott oder ist es dein Gott? Ist es ein Herr oder ist es dein Herr? Dieser eine Buchstabe macht alles anders. Dieser eine Buchstabe definiert, ob du eine Herzensbeziehung hast oder eine Lippenbekenntnis. Und das macht alles neu bei dem König David. Und so formuliert er das auch. Herr, höre mein Schreien. Du bist doch mein Herr. Du bist mein König. Und da ist genau das Zentrum. An diesem Buchstaben ist das Zentrum von echtem Gebet. Denn wir wollen nicht zu irgendjemandem reden, sondern wir reden zu jemandem, zu dem wir eine Herzensbeziehung haben. Und jetzt stellt euch das mal vor. Herr, höre meine Worte, merke auf mein Seufzen, vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott, denn zu dir will ich beten. Mit anderen Worten sagt der König David, kannst du, Gott, du bist mein Gott, kannst du auf die Dinge hören, die mich gerade beschäftigen? Manchmal erleben wir das, dass man sich jemanden öffnet. Dann ist man im Gespräch mit jemandem und man erzählt von den Problemen, die man hat. Und dann verabschiedet man sich wieder. Und ich habe das selber erlebt. Ich habe dann hinterher gedacht, naja, ob die Person jetzt wirklich verstanden hat, was mich beschäftigt. Wenn die andere Person dann zufällig das Handy immer rausholt und die WhatsApp-Status oder was auch immer checkt, dann habe ich so den Eindruck, die hören mir gar nicht zu. Aber der König David sagt hier, hörst du mir zu? Und Gott sagt, ja, ich höre dir zu. Du hast meine vollkommene Aufmerksamkeit. Herr, mir ist es ganz wichtig, dass du das jetzt mitbekommst. Achte auf meine Worte. Und Gott sagt, du bist mir nicht fremd, denn ich bin dein Gott, ich bin dein König. Ich sorge für dich, du bist mein Kind. Ich werde dich niemals alleine lassen. Und so betet der König David. Ich weiß nicht, in wie vielen Gebetsveranstaltungen ihr schon einmal wart. Ich bin jetzt an die 40 Jahre Christ, unzählige Gebetsveranstaltungen. Wenn man in einer Gebetsgemeinschaft miteinander betet, und ich habe unzählig viele Gebete gehört. Und ich würde jetzt einfach mal so behaupten, nicht jedes Gebet, das an Gott gerichtet ist, ist an Gott gerichtet. Manche Gebete, die wir sprechen, die sind einfach nur Gebete, die sind an meinen Nachbarn gerichtet. Herr, kannst du machen, dass XY das und jenes macht? Das ist nicht an Gott gerichtet. Das ist an den XY gerichtet, der das hören soll. Oder Herr, kannst du bitte das oder jenes machen? Das ist dann mein Wunsch, aber nicht unbedingt Gottes Wunsch. Gebet ist kein Wunschkonzert. Es kann sogar sein, dass ich alleine in eine Gebetszeit gehe und gar nicht mit Gott rede, weil ich nur Selbstgespräche führe, weil mein Herz nicht mit dabei ist. Der David macht es hier anders. Herr, höre meine Worte, merke auf mein Seufzen. Ich will mich zu dir hinwenden. Wann hast du das letzte Mal gebetet? Vielleicht gerade vor 10 Minuten, als wir diese Predigt angefangen haben. Aber vielleicht heute Morgen, vielleicht hast du da deine Gebetszeit gehabt. Vielleicht hast du regelmäßige Zeiten, wo du mit Gott redest. Und wenn die Schwierigkeiten in dein Leben hineinkommen und du sagst, also Gott, diesen Kaffee will ich jetzt eigentlich nicht haben. dann wendest du dich an Gott zuallererst. David geht sogar noch ein Stück weiter und sagt, das Allererste an diesem Tag wird das sein, dass ich zu Gott komme. Frühmorgens will ich mich zu dir wenden. Frühmorgens, wenn alles andere vielleicht noch still ist, will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Beginn den Tag mit Gott und leg die ganzen Sorgen Gott hin. Ich habe das vorhin so angedeutet, Pastoren und Gemeinden haben es in diesen letzten Monaten nicht leicht gehabt. Da gab es viele schlaflose Nächte, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Und manche persönliche Dinge vielleicht auch noch. Was ist denn das Erste, wenn ich aufstehe? Nein, ich nehme die Gedanken, die mich in der Nacht wachgehalten haben, mit ins Gebet. Und das hat ja der König David bestimmt auch gemacht. Besprich die Gedanken mit ihm und dann höre auf Gottes Gedanken. Man könnte auch diesen Satz übersetzen, nicht nur ich. Früher wollest du meine Stimme hören, sondern früher wirst du meine Stimme hören. Das ist ein Entschluss von ihm. Ich will nicht stumm sein, ich will nicht schweigen, ich will meine Rede nicht zurückhalten. Da ist ein Feuer in meinem Herzen und ich muss jetzt zu Gott hin. Kennt ihr dieses Brennen in eurem Herzen, das euch in eine Gebetszeit zieht? Ich kenne das. Manchmal so ein leises Flüstern und manchmal ein ganz klares, lautes Reden. Gott redet und zieht uns in eine Gebetszeit. Und dann benutzt David hier in den letzten Worten zwei sehr interessante Ausdrücke. Er sagt, früher will ich mich zu dir wenden und ich will aufmerken. Wenn man in ein Wörterlexikon hineinschaut, dann merkt man dieses erste Wort wenden und aufmerken, beide Worte, aus dem militärischen Gebrauch kommen. Das sind eigentlich Worte, die ein Feldhauptmann benutzt hat. Und das geht so in diese Richtung, ich will meine Gebete zu Gott richten, sie gleichsam so meine Bitten in Reih und Glied aufstellen wie eine Kompanie. Und wenn ich mit den Gebeten fertig bin, dann warte ich, dann merke ich auf das, wie Gott darauf antwortet. Dann schaut der Speer raus und überlegt, wie ist denn die Schlacht ausgegangen? Zwei militärische Ausdrücke. Man könnte das auch mit einem Bogen vergleichen. Denn ich lege meinen Bogen an und ich bete und dann schieße ich den Pfeil und dann drehe ich mich rum und es ist mir doch egal, wo der Pfeil hingeschossen ist, oder? Nein, dann schaue ich danach nach diesem Pfeil. Ich habe euch mal einen Pfeil und Bogen mitgebracht. Wie betest du denn? David beschreibt dieses Gebet, ich habe einen festen Entschluss zum Gebet, als etwas, was er in seinem Herzen vorbereitet hat, was in seinem Herzen schon wirkt. Und dann kniet er sich hin oder hebt die Hände, wie auch immer, und er formuliert das und es ist so, als wenn er den Bogen spannt. Und dann schießt er dieses Gebet, diese Bitte oder dieses Lob zu Gott. Und dann schaut er, ob er das Ziel getroffen hat. Er merkt auf, wie Gott darauf reagiert. Und das ist ein ernsthaftes Gebet. Ein ernsthaftes Gebet braucht eine Vorbereitung des Herzens, weil es aus dem Herzen herauskommt. Und ein ernstes Gebet braucht eine Nachbereitung, dass ich das erwarte, was denn Gott jetzt in meinem Leben verändern möchte. Der Bogenschütze schaut immer dorthin. Es ist so, als wenn man den Eindruck bekommt, ich erwarte einen Anruf und ich sitze vor dem Telefon und überlege, wann kommt denn der Anruf? Ja, ich habe das ausgemacht um diese Uhrzeit, ich habe meine Frage gestellt und jetzt müssen die doch anrufen. Das ist diese Erwartungshaltung, dass Gott etwas tun wird. Wenn wir nicht diese Erwartungshaltung haben im Gebet, dann haben wir scheinbar den Anschein, wir vertrauen Gott, aber eigentlich erwarten wir nicht, dass was passiert. Und das sind die schwierigen Situationen in unserem Leben, wo der Kaffee da ist und der David sagt, ich gebe meine Not dir und jetzt erwarte ich das, was passiert. Jemand hat es so formuliert, wie können wir erwarten, dass der Herr die Fenster seiner Gnade öffnet und Segen auf uns herabschüttet, wenn wir die Fenster der Erwartung nicht auch aufmachen? Ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Es war zu warm. Und dann bin ich heute Nacht aufgestanden. Irgendwann um 4 war ich dann an meinem Schreibtisch und habe mir Gedanken gemacht über die Predigt. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe ein schönes Dachfenster, das habe ich aufgemacht. Und dann habe ich da drüben das Fenster aufgemacht und ich habe mich in den Durchzug gesetzt. Und ich habe das genossen. Und das ist für mich in der Vorbereitung heute Nacht zu einem Bild geworden. Ich bin vorbereitet, ich erwarte, dass etwas passiert. Ich sage meine Gebete zu Gott, das Fenster öffne ich. Und dann mache ich das Fenster der Erwartung auf und ich setze mich in den Zug. In das, was Gott jetzt macht. Und mal sehen, was er macht. Und so ähnlich beschreibt er das mit diesen Worten, die er hier benutzt. Ich will mich zu dir wenden und aufmerken. Das ist der erste Schritt, den David macht, wenn die Schwierigkeiten in sein Leben kommen. Ein ganz ernsthaftes Gebet. Jetzt habe ich Zeit mit Gott. Was ist der zweite Schritt? Was bewegt sich als nächstes in seinem Herzen? Er begegnet dort, wenn er betet, einem gnädigen Gott. Lesen wir mal die Verse, die jetzt als nächstes kommen. Denn du bist nicht ein Gott, dem Frevel gefällt. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinen Augen. Du bist Feind allen Übeltätern. Du vernichtest die Lügner. Dem Herrn sind ein Greuel die Blutgierigen und Falschen. Ich aber darf in dein Haus gehen durch deine große Güte und anbeten vor dem heiligen Tempel in deiner Furcht. Ich habe diesen Text gelesen in der Vorbereitung und ich habe mir gedacht, oh oh. Gott wird keine Sünde in irgendeiner Form tolerieren. Das steht hier in diesen Worten. Gott, du bist nicht ein Gott, dem gottloses Wesen gefällt. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Gott bietet dem Bösen keinen Unterschlupf. Du bist der Feind von allen Übeltätern. Von Gott gehasst zu sein, ist schrecklich. Solche Worte hört man da. Wisst ihr, was die normale Antwort auf solche Worte ist? Was mir auch durch den Kopf gegangen ist, als ich das gelesen habe? Wer kann denn vor solch einem heiligen Gott bestehen? Wer kriegt es denn hin? Kann denn irgendeiner von uns oder irgendeiner in dieser Welt sagen, vor so einem heiligen Gott kann ich bestehen? Und der König David sagt, nee, niemand. Bis auf den nächsten Satz, ich aber darf zu dir kommen. Und was ist der Unterschied? Gott ist ein gnädiger Gott. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, wenn wir in die Gebetszeit hineinkommen, wenn wir mit den Problemen unseres Lebens zurechtkommen wollen. Gott toleriert Sünde in keiner Form. Das ist ein Satz, den muss man halt mal hören. Den muss man immer wieder hören. Gott toleriert Sünde in keiner Form. Und die andere Seite ist, ich sündige, ich rede es mal von mir, ich sündige in fast jeder Form, die möglich ist. Wie passt das zusammen? Wie kann ich dann eine Gemeinschaft mit Gott haben? Das Einzige, was übrig bleibt, ist die Gnade. Das Einzige, was dich überhaupt in die Nähe Gottes bringt, ist die Gnade. Durch Gnade dürfen wir erleben, dass Jesus all unsere Schuld auf sich nimmt. Wir alle gingen in die Irre, voller Schuld, aber die Strafe liegt auf Jesus. Und jetzt sagt der David, obwohl er ja nichts von Jesus wusste, ich glaube, er schaute vielleicht prophetisch ein bisschen nach vorne. Wir schauen nach hinten auf den Tod von Jesus. Er sagt jetzt, ich aber will in dein Haus gehen, auf deine große Güte und Gnade hin und anbeten vor deinem heiligen Tempel. Nicht wegen mir, nicht weil ich so gut bin, sondern wegen deiner Gnade, wegen deiner großen Güte. Ich glaube, wir müssen uns das immer wieder vor Augen malen. Gottes Gerichte bestehen. Gott ist ein gerechter Herr. Und er kann nicht einfach das Auge zumachen. Gottes Gerichte sind alle gezählt, aber seine Barmherzigkeit ist unzählbar. Sein Zorn, von dem er ja auch redet, der ist ganz genau abgewogen. Aber seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Und wir müssen eine Balance kriegen von diesen beiden Dingen. David begegnet hier Gott in dem heiligen Tempel, in der Bundeslade wahrscheinlich. David begegnet Gott und sagt, Gott, du bist so ein gnädiger Gott. Du hast alles unter Kontrolle. Wie näherst du dich Gott? Wie machst du das? Wenn die Schwierigkeiten in dein Leben hineinkommen und du sagst, Gott, diesen Kaffee habe ich mir nicht bestellt. Und dann kommt eine Krankheit, dann kommt Streit, dann kommen Unzulänglichkeiten, dann kommen Konflikte, dann kommen Probleme, was auch immer. Und du sagst, Gott, wie gehe ich damit um? Ich glaube, dass die einzige Art und Weise, wie wir mit diesen Dingen umgehen können, mit der Gnade Gottes zu tun hat. Denn Sünde steckt in uns allen drin. Ob wir es wollen oder nicht, ob wir es nach draußen zeigen oder nicht. Auch beim David. Und er sagt, wegen deiner Gnade darf ich zu dir kommen, wegen deiner Gnade komme ich mit dem Leben zurecht. Wir alle sind Sünder und brauchen Gnade. Die anderen Menschen, die mir vielleicht Böses tun, sind auch Sünder. Die brauchen auch Gnade. Ich bin auch ein Sünder. Ich brauch's auch. Gott ist der gerechte Richter. Und die anderen, alle brauchen wir Gnade. Wenn Gott gnädig ist, darf ich zu ihm gehen. Auch wenn ich Probleme habe. Auch wenn ich schuldig geworden bin. Und die Gnade und die Barmherzigkeit wird's wieder gut machen. Ich habe Situationen in meinem Leben, wo ich mich über Menschen sehr ärgere. Gibt es irgendeinen Konflikt oder irgendetwas, was mich aufregt? Und ich bin manchmal vom Charakter jemand, der sich dann da reinsteigert. Und eines der Dinge, die Gott mir in den letzten Monaten gezeigt hat, ist, die Gnade und die Güte Gottes wird mit allem fertig. Die wird mit mir fertig. Die wird mit den anderen Menschen fertig. Die wird mit den Problemen fertig. Die Güte und die Gnade, die Barmherzigkeit wird mit dieser ganzen Welt fertig. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, David wusste das, dass die Güte und die Gnade Gottes auch mit ihm zurechtkommt. Wenn man so in eine Begegnung mit Gott kommt, man betet und man begegnet der Gnade Gottes, da passiert etwas in uns drin. Eines der Dinge, die uns bewusst werden, neben der Sünde, ist auch die Tatsache, dass Wege, die wir in unserem Leben gehen, nicht immer die richtigen Wege sind. Und das Nächste, was der König David macht, ist ganz bewusst, er gibt seine eigenen Wege auf. Er sagt, nicht mehr das, was ich will, sondern das, was du willst. Lesen wir doch mal diesen Satz in Vers 9. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne vor mir deinen Weg. Manchmal wird uns das sehr schmerzhaft bewusst, dass unsere Wege nicht die richtigen sind. Manchmal wird es uns schmerzhaft bewusst, dass den Kaffee, den wir gerade in der Tasse haben, dass wir uns den selbst eingebrockt haben, weil wir nicht Gottes Wege gegangen sind. Und es ist ratsam und es ist heilsam, wenn wir sagen, zu Gott, Herr, leite mich deine Wege. Ich will nicht mehr meine Wege gehen. Meine Wege bringen vielleicht eine Menge Probleme mit sich. Es ist ein sehr erfreuliches Zeichen, ein sehr gutes Zeichen, wenn ein gläubiger Mensch, der diesen Weg hier gegangen ist und die Gnade Gottes erkannt hat, so weit kommt, dass er sagt, ich gebe jetzt meine eigenen Wege auf. Das hat was mit Reife zu tun. Es hat was mit Hingabe zu tun. Ich gebe meine eigenen Gedanken auf. Ich akzeptiere das, Gott, dass meine Wege nicht deine Wege sind. Und ich nehme das jetzt mal an. Und ich will von dir lernen. Und ich will dir nicht vorschreiben, was ich will, sondern du darfst mir vorschreiben, was du willst. Das hat was mit Reife zu tun. Und mit geistlichem Gesundsein zu tun. David hat im Psalm 139 Folgendes gesagt. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Wege. Ich habe eine Situation gehabt in diesen Monaten, wo ich nachts wach gelegen war. Ich konnte nicht schlafen, weil mir ein Haufen Dinge durch den Kopf gegangen sind. Vor allem, weil Dinge passiert sind, die mich persönlich auch angegriffen haben. Und ich war im Bett gelegen und ich habe dann meine Bibel aufgeschlagen und ich habe den Psalm 18 gelesen. Ich weiß nicht, wer von euch Psalm 18 kennt. Ich habe einfach aufgeschlagen und ich glaube, Gott hat mich dorthin geführt. Und ich habe den Psalm 18 gelesen, ihr könnt das später gerne mal nachlesen. In dem Psalm 18 wird beschrieben, wie schwierig es sein kann, wenn ganz viele Feinde da sind, ganz viele Probleme da sind. Aber der ganze Psalm redet davon, dass Gott sich persönlich um diese Dinge kümmert. Sehr erstaunlich. Und ich habe diesen ganzen Psalm durchgelesen, habe die Bibel auf die Seite gelegt und habe geschlafen. Es war für mich ein sehr eindrückliches Erlebnis, dass Gott zu mir sagt, ich kümmere mich, es sind jetzt meine Wege. Hör auf mit deinem eigenen Zeug. Ich kümmere mich drum und es sind jetzt meine Wege. Und das werden die richtigen Wege sein. Das war vor einigen Monaten und jetzt im Rückblick kann ich sagen, genauso ist es passiert. Gott hat sich um die Dinge gekümmert. David hat einen festen Entschluss zum Gebet. Er begegnet der Gnade Gottes und er gibt seine eigenen Wege auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn solche Kaffeemomente in eurem Leben passieren. Wenn ich diesen Weg gegangen bin, auch seelsorgerlich diesen Weg gegangen bin, heißt das nicht, dass alles ruhig ist in meinem Herzen. Manchmal ist es so, dass sich alles Mögliche dann dreht und wie in so einem Karussell. Und es kann sein, dass ich anfange zu klagen vor dem lebendigen Gott. Dass ich all meinen Frust rauslasse. Und man bekommt den Eindruck, dass David das jetzt hier auch macht. Wollen wir mal die nächsten Verse lesen. Die Klage über die verdorbene Natur der Menschen, die Verse 10 und 11. Und jetzt sagt er, redet er über andere Menschen, denn in ihrem Mund ist nichts Verlässliches. Ihr Inneres ist Bosheit. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen heucheln sie. Sprich sie schuldig, Gott, dass sie zu Fall kommen durch ihr Vorhaben. Stoße sie aus um ihrer vielen Übertretungen willen, denn sie sind widerspenstig gegen dich. Keine schönen Worte. Keine schönen Worte. Hast du sowas schon mal gebetet? Also wenn ich in Rage bin, dann vielleicht. Aber eigentlich sind das keine schönen Worte. Aber es ist eine Beschreibung, die sehr, sehr ehrlich ist. Ich wiederhole noch mal ein paar von diesen Stichworten, die dort drin stehen. Da sagt David, auf diese Leute kann man sich überhaupt nicht verlassen. Die sind voller Bosheit. Die meinen es nur schlecht mit mir. Und dann benutzt er ein Bild und sagt, das ist wie ein offenes Grab. Da kann man reinfallen oder es stinkt. Und das, was sie sagen, ist doch alles nur Heuchelei. Ja, die meinen es gar nicht ehrlich. Die reden hier lieb und dann in der nächsten Tür reden sie wieder schlecht über dich. Solche Dinge. Sie haben viele Übertretungen und sie sind widerspenstig gegenüber Gott. Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, dann lesen wir dort im Römerbrief, dass Paulus vielleicht mit ein bisschen anderen Worten genau die gleichen Dinge sagt. Denn er redet über die gefallene Natur, die verdorbene Natur von uns Menschen. Und er sagt, jeder Mensch hat das in sich. Auch ich, auch wir. Jeder Mensch, wenn er nicht der Gnade Gottes begegnet, hat diese Saat in sich, in seinem Herzen. Und er benutzt da ja ganz offene, ganz schwierige Worte, ein offenes Grab zum Beispiel. Habt ihr schon mal ein totes Tier in eurem Schuppen gehabt? Kein schönes Erlebnis, das stinkt. Und man versucht das so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Mit den Zungen heucheln sie. Und so weiter. Ich habe euch ja die ganzen Dinge genannt. Wenn du in einem Streitgespräch bist, wenn die Schwierigkeiten kommen und der Kaffee vielleicht voller Streit ist, hast du solche schlimmen Dinge vielleicht schon mal in einem Streitgespräch gesagt? Hoffentlich nicht. Denn wenn du das gemacht hast, hast du wahrscheinlich einen Scherbenhaufen hinterlassen. Wo soll ich denn mit diesen Sachen hin? Die sind doch in mir drin. Wer kommt denn damit zurecht? Soll ich das mal alles meiner Frau sagen? Oder soll man zum Pastor gehen und ihm alles sagen? Oder irgendjemand anderen in der Nachbarschaft? Manche Leute, die fressen alles in sich hinein, ist nicht gut. Manche Leute suchen sich irgendjemand und reden und reden und reden und kotzen sich da aus. Was macht David? Er geht zu Gott. Und das ist der nächste seelsorgerliche Tipp, den er uns gibt, wenn wir diesen Psalm anschauen. Geh zu Gott hin. Er versteht es, er weiß es sowieso. Und er kommt auch mit der größten Klage zurecht. Und du hinterlässt keine Scherben. Klage das vor Gott, so wie er das hier macht. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Positives und sehr, sehr Gutes. Die Klage ist im Gebet erlaubt. Und ich möchte sogar noch so weitergehen. Mach doch das Gebet, in dem du klagst, zur ersten Adresse, wenn du dich irgendwo aufregst. Und renn nicht zu irgendjemandem und sag, hast du das schon gehört und hast du das schon gehört. Sondern geh zu Gott hin und klage nicht bei irgendeinem Menschen. Der König David ist hier sehr offen und er sagt, was in seinem Herz drin ist. Aber David geht ja noch ein Stück weiter. Er entscheidet sich zum Beten und diesen ganzen Weg, den wir gegangen sind, bis zur Klage. Und dann habe ich das ja genannt, vom Seufzen bis zum Segen. Wie kommt er jetzt aus der Klage wieder dorthin, dass letztendlich Singen und Segen in seinem Leben ist? Da wollen wir ja alle hin. Schauen wir uns die nächsten Texte an, die nächsten Verse. Ich lese es uns. Erlebe Freude und Segen. Lass dich freuen, alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmst sie. Fröhlich lass sein in dir, in deinem Namen, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest die Gerechten, du deckst sie mit Gnade wie mit einem Schild. Der David redet hier über verschiedene Dinge. Und er sagt, erstens, wenn du all diesen Weg durchgegangen bist und du bist deine Klage, bist zu deiner Klage und du bist das losgeworden und du bist da ein bisschen ruhig geworden, dann mach dein Vertrauen in Gott ganz neu fest. Herr, ich will dir vertrauen. Dann denke darüber nach, Gott, du bist doch mein Gott, du bist doch mein Herr. Mach dir den Schutz Gottes bewusst. Du beschirmst mich. Und dann drück deine Liebe zu ihm aus. Das ist der dritte Gedanke, was er hier sagt. Bleib nicht bei der Klage stehen. Ich habe das festgestellt, dass ich in manchen meinen Gebeten an diesem Punkt hier stehen bleibe. Und dann habe ich mich ausgeklagt und dann geht es mir ein bisschen besser. Aber ich mache nicht, vielleicht nicht ganz bewusst, mein Vertrauen in Gott neu fest. Und sage, Gott, du bist mein Gott und du wirst für mich sorgen. Und du beschützt mich. Und Herr, ich liebe dich, das weißt du. Und jetzt erneuere meine Freude. Genau das macht der David. Der bleibt nicht bei der Klage stehen, sondern geht ein Stückchen weiter. Dreimal Freude und einmal Segen, ein langer Segen. Lass dich freuen, alle, die auf dich trauen. Da kommt die erste Freude her. Herr, ich vertraue dir und weil das so ist, deswegen kommt Freude in mein Leben. Ich behaupte jetzt mal, ihr alle seid voller Vertrauen heute Morgen. Wisst ihr, warum ich das so sagen kann? Weil ihr alle ganz gemütlich auf einem Stuhl sitzt und ihr vertraut darauf, dass der nicht zusammenbricht. Ihr habt euch hingesetzt, voller Vertrauen, der Stuhl, der wird mich halten. Genauso müssen wir es mit Gott machen. Du betest und du gehst den Weg durch und du gibst deine eigenen Wege auf und dann sagst, Gott, ich vertraue dir, du wirst es gut machen. Und ich setze mich jetzt auf den Stuhl, der Glaube heißt. Und der zweite Gedanke ist der, du beschirmst mich. Ich mache mir meinen Schutz bewusst. Du deckst die Gerechten mit Gnade wie mit einem Schild. Ich habe ein bisschen im Internet gesucht, was es denn für Bilder für ein Schild gibt. Denn wörtlich steht in diesem Text nicht, du beschirmst mich, sondern du überschirmst mich. Das heißt, es ist ein überdeckender Schirm. Und ich habe hier von der Römerzeit dieses Bild mitgebracht, wo die Schilder eine ganze Gruppe von Menschen schützt. Und da kann nichts passieren. So ähnlich geht Gott mit uns um. Und dann drittens sagt er, ich will dich lieben. Du bist derjenige, der mich tragen wird. Fröhlich sei, fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Herr, du weißt es, so wie der Petrus, du weißt doch alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt die Schwierigkeiten, die in meinem Leben gekommen sind. Du weißt, diesen Kaffee wollte ich nicht haben. Aber ich liebe dich, weil du es gut mit mir meinst. Deswegen bleibe ich bei dir. Merkt ihr, wie der König David mit diesen Dingen umgeht? Ich habe euch versucht, diese Gedanken noch einmal ein bisschen prägnanter zusammenzufassen. Und ich habe euch in der nächsten Folie drei Dinge mitgebracht, die mir wichtig geworden sind. Wenn du in eine Situation hineinkommst und sagst, also das passt mir jetzt überhaupt nicht. Erstens, sei fest entschlossen zum Gebet. Mach das zu der ersten Reaktion in deinem Leben. Zweitens, entschließe dich zur Gottesfurcht und zu Gottes Wegen. Mach's nicht so wie die anderen Leute, die von Gott keine Ahnung haben, sondern entschließe dich zur Gottesfurcht. Und dann Freude und Segen entsteht im Vertrauen unter Gottes Schutz und auch in der Liebe zu Gott. Wisst ihr, Freude ist ein Vorrecht für gläubige Menschen. Menschen, die nicht gläubig sind, werden diese Freude nicht erleben. Freude ist ein Vorrecht für dich, wenn du gläubig bist. Und du darfst Freude erleben, weil du ihm vertraust. Noch einmal anders formuliert, die gleichen Gedanken noch einmal anders formuliert. Der David hat sich einen ganz klaren Entschluss gefasst. Er hat gesagt, mag die Welt es treiben, wie sie will. Ich bete erwartungsvoll zu Gott. So gehe ich mit den Problemen meines Lebens um. Ich bin ermutigt durch die große Güte Gottes und ich will seine Wege gehen. Und dann wird Freude, Schutz und Segen automatisch in mein Leben hineinkommen. Der Segen, der hier beschrieben wird, den David erlebt hat, das ist nicht ein temporärer, einfacher Segen. Die grammatikalische Formulierung sagt, es ist ein ewiger Segen. Überschwänglich. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, so sagt er im Psalm 23. Es ist ein Segen, den Gott zugesprochen hat. Und wenn du gläubig bist, dann bist du ein gesegneter Mensch. Ob du dich so fühlst oder nicht, ist egal. Du bist ein gesegneter Mensch und dir steht Freude zu. Egal wie die Umstände sind, fange an mit dem Gebet, ein fester Entschluss. Und dann begegne einem gnädigen Gott und gib deine eigenen Wege auf. Und wenn du zu klagen hast, dann klag bei Gott und Gott wird dich segnen und dir Freude schenken. Amen.